Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast. Heute mit Europas Nummer 1 Festival für Founder, für Investoren und für Game Changer. Live aus München, aus dem Headquarter von Bits and Pretzels, der Chairman und Co-Host Felix Haas.
Also Barack Obama, das war natürlich eine große Nummer. Jahrelange Vorbereitung, jahrelanges Briefe schreiben, Remindern, hinterher sein, gucken, wie kommt man an den ran. Also das fing 3 Jahre vorher an mit einem zufälligen Begegnung im Adlon Hotel im Fitnessstudio. Wir waren dann und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, wie ist denn so die 0,03% Chance, den Obama zu treffen? Ja, keine Ahnung. Und dann kam irgendeiner von uns auf die Idee, kommen wir den ins Fitnessstudio in der Früh um 5 oder 6:30, ne? Und natürlich begleitet von Secret Service Agents, alles abgesichert. Und dann haben wir uns da wieder aufgehalten mit so sinnfreien Dehnübungen, dass man ja nicht rausgeworfen wird. Ich war dann irgendwie kurz im Pool und dann kam der Obama einfach reingelaufen. Und dann diese berühmten 20 Sekunden genutzt, Elevator Pitch, ne? Bisschen bescheuert war die Begrüßung. Ne? Der kam einfach reingelaufen und dann sind wir völlig überfordert gewesen und nicht so eine Formulierung gewählt wie Good Morning, Mr. President oder sowas, sondern einfach nur Hi Obama. Oder nicht, also Hi Obama. Was für eine bescheuerte Anrede. Das ist jetzt nicht die offizielle Anrede, um einen US-Präsidenten anzureden. Aber am Ende, das hat er vielleicht auch ausgemacht, dieser Charme, ja, dieses bisschen Unbeholfene. Also so völlig absurd eigentlich, im Bademantel da so Dehnübungen zu machen. Die Amis haben sich alle gedacht, diese bescheuerten Germans, ja, aber okay, keine Ahnung, wer das ist, rausschmeißen auch nicht. Also das war so eine typische Situation, wo man einfach in dem Moment handeln muss. Und dann waren wir plötzlich in der Bubble.
Es sind eben immer die Gäste, die ein Event erst richtig groß machen. Big, bigger, Bits and Pretzels. Michelle und Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, Kevin Spacey, Jessica Alba oder Sir Richard Branson. Sie alle waren hier schon live on stage.
No one is gonna give you the idea, but the only one that will know what is right for you is you.
Gestartet 2014 als kleines Oktoberfest-Frühstück, heute international führende Konferenz. Ab 29. September ist es in München wieder soweit. Dann geht er zusammen mit seinen Co-Foundern in Lederhosen auf die Bühne und begrüßt 7500 Gamechanger aus der ganzen Welt. Felix Haas, einer der wichtigsten Köpfe der internationalen Tech-Branche. Einer, der schon mit 16 seine erste Company gebaut hat. Seine Karriere, Studium an der TUM, Stanford, Silicon Valley. Gerade hat er ein 300 Millionen Dollar Exit gemacht. Als Investor ist er in über 200 Startups beteiligt. Ich habe ihn jetzt im Bits and Pretzels Headquarter besucht. Seine wichtigsten Learnings jetzt hier in Tomorrow. Und als Tomorrow Video Podcast bei YouTube. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön? Regeln aufstellen kann jeder. Aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Game Changern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Felix, willkommen bei Tomorrow.
Grüß dich, Tom, mein Lieber.
Sag mal, bist du schon im Panikmodus, so kurz vor eurem Festival?
Oh, Panikmodus, vielleicht das falsche Wort, aber angespannt auf jeden Fall. Also jetzt sind es noch 3 Wochen ungefähr, bis es losgeht. Und das ist immer die heiße Phase vor Bits und Pretzels. 2, 3, 4 Wochen rufen alle an, ich will noch kommen, was ist hier los, da ist was noch nicht fertig organisiert. Also Panik nicht, weil das Team macht einen absoluten coolen Job, sensationellen Job, aber angespannt auf jeden Fall.
Okay, das glaube ich. Sag mal, wenn du einen Pitch machen müsstest, sagen wir mal für eine Netflix-Doku, was wäre so die Schlüsselszene, wenn wir über Bits and Pretzels sprechen? Die Schlüsselszene, die alle gesehen haben müssen, gesehen haben sollten.
Der Stefan Raab war ja mal da, 2017 war das, glaube ich. Und der hat so schön kurz prägnant formuliert auf der Bühne, Bits und Brezels, 2 Tage arbeiten, 1 Tag saufen. Ja. Und du kannst eigentlich auch ein bisschen, naja, flapsig zusammenschreiben. Ja, du Bits und Brezels, einmal im Jahr hier in München während des Oktoberfests, was damals eine völlig verrückte Idee war, können wir mal drüber sprechen. Jetzt findet es jeder genial. Es ist ja auch eine ziemlich coole Idee, nach München zu kommen, Oktoberfest kombinieren mit einer Konferenz. Also Bits und Brezels, 3 Tage, 7.500 Gründer und Investoren kommen nach München zum Netzwerken, Austauschen, aber auch Dealmaking, ganz wichtig.
Wow, sensationell, Glückwunsch. Ich finde es spannend, dass du sagst, Stefan Raab, meine Schlüsselszene, muss ich sagen, war wirklich so dieser Barack Obama-Moment.
Ja. Also Barack Obama, das war 2019. Das war natürlich eine große Nummer. Jahrelange Vorbereitung, jahrelanges Briefe schreiben, Remindern, hinterher sein, gucken, wie kommt man an den ran. Aber Barack Obama, das war so ein bisschen der große Durchbruch, würde ich sagen, auf der großen Bühne für Bits und Brezels.
Hast du gerade gesagt, jahrelange Vorbereitung, um ihn zu kriegen?
Ja, also das fing 3 Jahre vorher an, mit einem zufälligen Begegnung im Adlon Hotel im Fitnessstudio 2016. Da war der, ich glaube, das war November 2016, da war der auf Abschiedsbesuch. Ich glaube, das war der letzte Besuch, wo er in Deutschland war, am Brandenburger Tor, Rede mit Angela Merkel und so. Und durch einen Zufall hatten wir ein Zimmer im Adlon Hotel und durch noch mehr Zufall ihn dann auch kurz treffen können im Fitnessstudio und dann diese berühmten 20 Sekunden genutzt, Elevator Pitch, ne? Zumindest mal über Bits und Brezels erzählt und dann natürlich haufenweise Briefe hinterher geschickt, ne? An seine, ich weiß nicht, Stiftung, ans Weiße Haus, an alle möglichen Leute wie Ben Rhodes oder selbst der Herr Müller aus Elmau. Also überall mal versucht, dann nochmal ein Follow-up zu machen. Dann hat es dann monatelang gedauert, bis überhaupt mal eine Antwort kam. Die Antwort war aber sinngemäß, thank you so much for all your communication. Please refrain from further reminders. Also hört mal auf, wie so viel Briefe zu schicken. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben natürlich weiter hartnäckig dran gebohrt. Und dann so ein paar Monate später kam dann so ein bisschen Bewegung in die Sache. Das merkst du dann, wenn du dann plötzlich so mal zumindest mal ein Telefonat bekommst, ne, und dann nochmal so ein Telefonat. Und das war dann sehr abstrakt, ne, immer so über diese theoretische Idee, dass der Herr Obama zu uns kommt. Ne, wie wird das denn so aussehen und was wird das dann so alles so bedingen und so. Ja, und dann wieder mal so ein paar Monate Funkstille und dann hast du so ein bisschen so Limbo-Status, ne? Dann weißt du auch nicht, ist das jetzt eigentlich on oder off oder keine Ahnung. Also das ist eine ganz andere Nummer gewesen als jeder andere Speaker. Und dann noch nach vielen Schleifen weiter kam dann so 2 Jahre später, also ungefähr 1 Jahr vor der Veranstaltung, kam dann die entscheidende E-Mail. Und die E-Mail war, wenn nie vergessen, die war, hi, there are good news. The president has accepted your invitation. This will be a great event. Best regards. So eine völlig nüchterne E-Mail. Steht gerade in der Küche am Herd und denkt so, okay, wow, ne? Haben wir dich intern sofort eine Telco gemacht. Und dann fing so ein Dreivierteljahr für das gesamte Team, Christian, Andi, Bernd, mich, alle anderen, Ann-Kathrin, ein Marathon an in der Vorbereitung. Da kam dann so eine Welle auf uns zu von Heerscharen, von Beratern, Sicherheitsberatern, Secret Service, Logistik, Marketing, rauf und runter. Alles sich mit ganz, ganz, ganz krassen Geheimhaltungsvereinbarungen und war mal eine hochspannende Operation und am Ende auch sehr erfolgreich.
Wahnsinn, Wahnsinn. Aber bitte, habe ich dich richtig verstanden? Du hast ihn im Gym getroffen. Und bitte, was war dein Elevator-Pitch? Du bist im Gym in deinen Sportklamotten. Der Präsident macht Sport, wahrscheinlich 100 Secret Service-Leute um ihn herum. Wie bist du auf ihn zugegangen? Wie hast du deinen Pitch gemacht und was hast du gesagt?
Ja, also der Pitch in dem Fitnessstudio war, also Andi, Bernd und ich hatten ein Zimmer in dem Adlon Hotel wie war das denn? Wir waren dann und dann kamen wir irgendwie auf die Idee in so, wie ist denn so die 0,03% Chance, den Obama zu treffen. Ja, keine Ahnung. Und dann kam, ich weiß nicht, irgendeiner von uns auf die Idee, Tom, wir gehen ins Fitnessstudio in der Früh um 5 oder um 5:30. Ne? Und natürlich begleitet von Secret Service Agents, alles abgesichert. Und dann haben wir uns da wieder aufgehalten mit so sinnfreien Dehnübungen, dass man ja nicht rausgeworfen wird. Dann hast du gemerkt, da kommt noch einer und noch einer und noch einer. Ich glaube, der Andi ist schon wieder hoch und Bernd wieder runter. Ich war dann irgendwie kurz im Pool. Aber dann irgendwie doch eine Führung waren wir dann im Fitnessstudio und dann kam der Obama einfach reingelaufen. Natürlich nochmal mit so 20 Begleitern. Ne? Und das waren dann so diese paar Sekunden des Austausches. Also bisschen bescheuert war einfach die Begrüßung. Ne? Der kam einfach reingelaufen und dann mit völlig überfordert gewesen und nicht so eine Formulierung gewählt wie Good morning, Mr. President oder sowas, sondern einfach nur Hi Obama. Hi Obama, was für eine bescheuerte Anrede. Aber es hat ja auch irgendwie dann ignoriert und dann hat man sich kurz unterhalten. Und das war dieser kurze Kontakt, der erste Spark, der Funke, der dann von uns natürlich genutzt wurde, um dann intensiv, wie gerade schon erzählt, alles in Bewegung zu setzen und mitzukriegen.
Aber wie hast du es geschafft, dass sich nicht sofort der Secret Service auf den Boden gelegt hat und die ihre Waffen gezogen haben und gedacht haben, okay, wir müssen den Präsidenten hier beschützen?
Ich glaube, die waren also ein bisschen, überfordert ist das falsche Wort, aber wir waren ja schon vorher gescreent. Also wir hatten, also war schon vorher klar, wir dürfen in dem Hotel übernachten, weil da war zeitgleich eine andere Konferenz, der Süddeutsche Wirtschaftsgipfel. Und ich war da eben Speaker, daher war dieses Hotelzimmer da. Und ja, die haben uns, glaube ich, schon auch nochmal dann durchgefilzt, als wir in das Spa rein sind. Aber eigentlich hätten wir da nicht reingehen dürfen. Aber dann wussten die auch wirklich nicht, warum nicht. Ne? Und ich so, ja, und wieder so, ja, wir wollen jetzt hier einfach Sport machen. Machen wir jeden Morgen. Ne? Und dann haben die auch irgendwie nicht die Autorität gehabt oder irgendwie uns da rauszuschmeißen vom Hotel. Die wussten auch nicht Bescheid. Also das war so eine typische Situation, wo man einfach so handeln muss. Und dann einfach reingehen. Andi und ich waren im Bademantel, standen wir da, also so völlig absurd eigentlich, im Bademantel da so Dehnübungen zu machen. Die Amis haben sich alle gedacht, diese bescheuerten Germans, ja, aber okay, keine Ahnung, wer das ist, rausschmeißen auch nicht. Also das war so eine typische Situation, wo man einfach in dem Moment handeln muss. Dann waren wir plötzlich in der Bubble. Und dann stand er plötzlich vor uns.
Und habt ihr euch das genau zurechtgelegt? Habt ihr genau diesen Elevator-Pitch oder in diesem Fall diesen Gym-Pitch trainiert? Und
nein.
Gesagt, was können wir sagen?
Wir haben da gar nichts trainiert. Das war ja spontan. Das war ja völlig spontan. Also das war eine ziemlich spontane Geschichte. Und auch natürlich echt, also ein bisschen crazy, ne? Also wir haben schon viele berühmte Leute eingeladen oder auch getroffen. Und da auch habe ich jetzt auch keine Berührungsängste mehr. Aber das war dann schon sehr, sehr besonders, wenn der aktive US-Präsident vor einem steht. Ne? Also insofern so ein bisschen leicht überfordert. Also sie eben Anrede, Hi Obama, das ist jetzt nicht die offizielle Anrede, um einen US-Präsidenten anzureden. Aber am Ende, das hat ja vielleicht auch ausgemacht, dieser Charme, ja, dieses bisschen Unbeholfene. Was aber schon sehr spannend war, ist das Umfeld natürlich. Ne? Also in dieser Bubble von so einem US-Präsidenten auch beim Event dann, als er da war, ne, das mal mitzutreten aus der Nähe, der ist ja, also wenn ich mal sagen darf, kein freier Mensch. Also auch bei uns vor Ort dann, als der in München war, bei Bits und Brezels dann 2019, das war ja auf die Minute durchgeplant. Da war nichts dem Zufall überlassen. Da war genau geregelt, wer darf wie viele Sekunden mit dem reden, wer ein Foto machen, wer nicht. Das musste alles vorher geplant werden, vom Secret Service freigegeben werden. Da wurden auch Leute ausgeladen, denen wir eigentlich auch gerne ein Treffen ermöglicht hätten, weil politisch falsche irgendwie Richtungen oder sonstiger Konflikt, Imageproblem. Also das ist unfassbar professionell, dieses Umfeld von Barack Obama gewesen, wie die den beschützen, aber zeitgleich auch so ein bisschen beängstigend, dass der eigentlich keine freie Person ist. Also der hatte keine Chance, sich frei zu bewegen. Der hätte nicht sagen können, ich gehe da mal rüber bei uns zum diesem Weißwurst- und Weißbierkarussell und nimmt sich ein Bier. Das wäre völlig unmöglich gewesen. Ja? Und das fand ich ja schon echt krass, ne? Weil du denkst ja so, wow, ist ja echt toll, so präsent zu sein, ne? Aber wahrscheinlich ist es toll, vielleicht so einen Monat und dann reicht es ja aber auch, ne? Dann bist du wahrscheinlich wieder einfach in die Berge fahren können und irgendwie auf eine Hütte laufen können.
Total spannend, dass du das sagst, weil wenn man ihn dann sieht und bei euch auch gesehen hat, dann ist er on stage und spricht und wirkt so wahnsinnig cool. Für mich einer der besten Speaker der Welt. Wenn der auf der Bühne ist, denkt man, ja, der ist so locker, der kommt gerade aus dem Gym, der spricht hier und man hat das Gefühl, der geht gleich noch an den Weißbierstand und holt sich einen Drink. Aber du sagst genau das Gegenteil.
Also der wird es wahrscheinlich auch machen. Der ist also so wie wir ihn erlebt haben, Backstage, im Vorgespräch und so, ist der genauso, wie man ihn auch öffentlich erlebt hat. Natürlich eine sehr coole Aura. Also wenn der da ist, und dann gibt er einem das Gefühl, du Tom bist jetzt the center of the world. You are the most important person for me in my life. Ne? Dieses Gefühl gibt er dir für genau die 3 Minuten, wo du mit ihm sprechen darfst. Oder wir hatten natürlich auch mehr Backstage und haben uns ein bisschen unterhalten. Also der ist ein total lockerer Typ, aber auf der anderen Seite natürlich auch hochprofessionell, weiß genau, wie er wirkt auf der Bühne. Und aber es war eine tolle Erfahrung, ne? Also auch auf der Bühne, wie er da ankommt, ne, und wie Andy Bernd und ich den Fistbump gemacht haben. Das war, ich glaube, das war vorher nicht genehmigt vom Secret Service und Marketing-Team, ne? Also nein, you are not allowed to do that und so, muss ein normal Handshake sein und so. Und da wird ja alles dann vorher abgesprochen in dieser Top-Leader. Aber das haben wir natürlich auch alles ein bisschen ignoriert, ne? Also als der auf die Bühne kam, dann einfach mal hier so Faust hinhalten, ja klar, hier Fistbump und so. Also am Ende ist dann alles ein bisschen entspannter, als man das vielleicht so dann befürchtet, aber es ist schon sehr, sehr professionell alles organisiert.
Wow, was für ein Meilenstein. Ich finde ein Fistbump mit dem amtierenden US-Präsidenten sensationell. Was war für dich so auch nachher im oder vorher im Green Room, bevor ihr on stage geht, was war so für dich so der Moment, der dir in Erinnerung bleibt?
Der Moment, der mir am meisten Erinnerung geblieben ist, es waren viele Momente, als er vor Ort war, aber besonders war, als der angekommen ist an der Messe München. Ja. Wir hatten nämlich direkt vor seinem Auftritt, hatten wir so ein in einem VIP-Zelt, was wir neben der Halle aufgebaut hatten. Wir hatten damals übrigens die größte Halle überhaupt von der Messe München, die Miete, ich glaube, da waren 10.000 Menschen, haben da reingepasst. Und daneben haben wir so ein Zelt aufgebaut gehabt, natürlich nach Secret-Service-Standards abgenommen und so weiter, wo wir mit, glaube ich, 100 VIPs waren das, so Fotos gemacht hatten. Ne? Wir hatten, glaube ich, 50 Fotos durften gemacht werden. Also haben wir unseren engsten Partnern, aber auch unseren Familien und dem Bits und Brezels-Team die Chance gegeben, mal so ein Meet and Greet zu haben mit Barack Obama. Und dann mussten da alle warten, alle so wie... Ich muss dir vorstellen, wirklich die größten Wirtschaftsnamen auch Deutschlands oder Namen aus Entertainment und Sport und so weiter oder Politik stehen dann wie in so einer Klassenfahrt in Reihe aufgereiht, ja, so eine halbe Stunde vom Secret Service genauestens beobachtet und schön, dass jeder in der richtigen Reihenfolge da steht. Alle müssen ganz brav warten mit durchgestreckter Brust, ja, und dann kommt der Obama-Tross reingefahren in die Messe, ne, mit Polizei, mit Blaulicht, und dann plötzlich ist es still. Still, du hast nichts mehr gehört. Und dann dauert es eine Minute, bis der aussteigt, ne, und dann reinkam ins Zelt und dann ging's los, ne, und dann hello, good morning, awesome to be here, ne, und schon fing diese amerikanische Leichtigkeit an, ne, und das war nicht cool. Das war cool, als der ankam und dann so, great to see you again, great to be here, I'm looking forward to all of this here und so, ne, und das fand ich ein unfassbarer Moment.
Nehmen wir uns bitte nochmal mit durch die einzelnen Stages. Ihr habt Bits and Pretzels gemacht und dann kam die Idee zu sagen, ja, wir brauchen den amtierenden US-Präsidenten, und ihr habt es jahrelang versucht. Was war für euch diese Schlüsselidee zu sagen, wir haben diesen Event, der ist schon cool, aber wir müssen den nochmal größer denken, und was ist vielleicht das Größte, was wir bekommen können, ist in dem Fall der US-Präsident? Oder was war für euch dieser Moment, dass ihr die erste Mail geschrieben habt?
Also, warum haben wir Barack Obama angefragt? Wie es oft so ist, als Unternehmer kommt man vom einen zum anderen. Wir haben bei Bits und Brezels immer schon ein bisschen diese durchgeknallte Art gehabt. Ja, wir wollen Infotainment machen. Wir wollen die Konferenz bauen, auf die wir selber richtig Bock haben. Die Welt ist zu voller Konferenzen, wo du sagst, oh, da muss ich hin, aber irgendwie so richtig geil ist es auch nicht, ne? Oder weder macht Spaß, noch mache ich da irgendwelche Deals. Also was mache ich da eigentlich überhaupt, ne? Und Bits und Brezels, der große Erfolg, rührt, glaube ich, daher, dass wir von Anfang an so ein bisschen oder ziemlich durchgeknallt alles aufgebaut haben. Wir haben gesagt, wir wollen die coolste Gründerkonferenz der Welt bauen. Nicht die größte übrigens, sondern die coolste. Das heißt, natürlich müssen die relevanten Gründer da sein, Gründerinnen, Investoren. Das ist erstmal, das muss da sein. Ne? Das haben wir dann auch relativ schnell hinbekommen in 2015. Aber und das war die erste große Edition, ne? Also erste große Big Bang, Bits und Brezels, München, Oktoberfest, der völlig durchgeknallte Idee, ein ganzes Schottenhammelzelt zu mieten, hat vorher noch nie jemand gemacht. Das war so dieser Wow-Effekt in 2015. Dann saßen wir da Ende 2015 und haben gesagt, okay, was jetzt? Ja, wir wollen ja immer wieder was überraschen. Es muss ja immer wieder nach vorne gehen, ne? Du darfst auf keinen Fall stehen bleiben. Und dann war das Sentiment, okay, lass doch mal einen großen Namen einladen. Ja, ich glaube, Bernd kam dann an und sagte, ey, wir brauchen so einen Hollywood-Schauspieler. Na, einfach so. Hollywood-Schauspieler, kann man auch was lernen, Schauspielern Inspiration, aber auch diesen Glamour reinzubringen, ne? Ich kann mich noch erinnern, ich war am Anfang ein bisschen erstmal dagegen. So, ja, was bringt das denn? Ne? Wir sind doch eine Fachkonferenz, jetzt mal ein bisschen übertrieben. Und kostet ja auch so viel Geld, weil der kommt ja nicht kostenlos und so. Ne? Ja, aber dann hat sich Bernd dann gepusht und Andy auch. Und ja, Kevin Spacey kam dann 2016. Das war ein Riesenerfolg. Das war so, wow, kommt ein Hollywood-Oscar-Gewinner und so. Und dann kam Richard Branson und viele andere große Namen und hat sich dann eben ein bisschen etabliert, mit zum Brezels, so als Infotainment, also schon Business-Konferenz, aber immer mit dieser Würze, da kommt ein großer Name und Oktoberfest haben wir natürlich auch. Du, und dann hier Jan Böhmermann und Stefan Raab und andere echt coolen Speedern, dann war dann, weißt du, dann haben wir irgendwann uns hingesetzt und gesagt, okay, was ist denn eigentlich hier so, weißt du, Reach for the Stars, ne? Wer ist denn hier so super abstrakt? Natürlich waren wir jedes Jahr dran an Mark Zuckerberg, Elon Musk und so weiter, nur die kann man auch nicht ganz so planen, die kommen oder kommen halt auch nicht. Also haben wir parallel überlegt, Wer ist denn die eigentlich krasseste Person, die wir mal anfragen können? Ja, dann haben wir dann Barack Obama. Und da wir den eh schon mal getroffen hatten, war es dann so zumindest mal im Rahmen des möglichen, eventuell Vorstellbaren.
Konnte er sich noch dran erinnern, hey guys, I know you, aus ja, dem Gym in klar, Berlin?
Klar. Das war einer der ersten Kommentare, als er mit seiner Limo vorgefahren ist. Hey guys, great to see you again. That was pretty crazy, ja. Wir haben auch, das habe ich noch nicht erwähnt, wir haben dann auch Video gedreht, ja. Also das war dann irgendwann, wo es ein bisschen ruhiger wurde. Dann, aber das merkst du dann so, oh Scheiße, jetzt antworten die da nicht mehr oder irgendwie so Interesse ein bisschen kühler und so. Dann haben wir so ein Video gedreht, Andy, Bernd und ich, wir drei so in Lederhosen, so ein bisschen amateurhaft, ja. Haben uns so hingestellt, eine Kamera aufgestellt und dann so ein Video gedreht. Dear Mr. President, yeah, we want to invite you to Bits and Pretzels. Come to Munich, bring Michelle with you and the kids, yeah, and it's Oktoberfest. We help you to organize a table. Ein bisschen komisch. Aber ja, das ist ein bisschen so, wahrscheinlich zum Selbstschmunzeln. Und das Video haben wir dann hingeschickt. Und wir haben von seinem Advanced Staff, also der Advanced Staff, das sind so die 20 engsten Sicherheitsmenschen und Berater, die kommen dann schon so 2 Wochen vorher nach München. Mit denen waren wir dann Abendessen, haben die Wiesen ausgeführt. Und von denen haben wir erfahren, das Video kam gut an. Das haben die ihm vorgespielt. Und du musst dir vorstellen, der kriegt ja hunderte Einladungen. Hunderte. Also tausende pro Jahr, wo der richtig viel Geld machen könnte pro Einladung, ja. Und die klingen ja alle gut. Die klingen ja alle sehr schön, sehr formell. Kommen Sie hierher, kommen Sie zu unserer Firmenveranstaltung. Machen Sie dies, machen Sie das. Und wenn du dann so ein bisschen 3 durchgeknallte hast in Lederhosen vom Original Oktoberfest, die dann so ein bisschen ihre Sprüchlein aufsagen, come to Munich Oktoberfest in Bits and Pretzels, dann war das wahrscheinlich so das i-Tüpfelchen, wo er dann sagte, okay, das bitte mal hier weiterverfolgen.
Was war dann die Stage 2? Du warst in deiner Küche, bist da, machst dir morgens deinen Kaffee, checkst deine Mails und kriegst plötzlich eine Mail aus dem White House und da heißt, the president has accepted your invitation. Und du bist da in deiner Küche und denkst so, what? Dann rufst du dein Team an und was passiert dann, wenn es rausgeht? Wie war dieser Moment? Melden sich dann sofort übrigens gleich mal der Ministerpräsident, kommt dann gleich das Kanzleramt und sagt, ach übrigens, wir haben gehört, Obama kommt zu euch, wir wollen auch unbedingt kommen oder wie funktioniert das dann?
Ja, also an dem Tag, meinst du, wo es dann veröffentlicht wurde, da saßen wir natürlich alle gemeinsam in Bits und Brezels Büro, das war damals noch direkt an der Theresienwiese. Und da hat irgendeiner auf den roten Knopf gedrückt, ja, okay, Meldung raus. Wir haben es auch echt geheim halten können bis dahin. Und haben, ich glaube, wir haben auch überhaupt keine Vorinterviews gegeben, wir haben keine Vorinfo gegeben. Das war einfach so, auf Enter drücken, die E-Mail verschicken, Newsletter, Obama kommt, ne? Und irgendwie Post machen auf LinkedIn. Ja, und dann sitzt du da und dann passiert erstmal 5 Minuten gar nichts. Und dann denkst du so, boah, lohnt sich das alles überhaupt? Ja, klappt das alles oder ist das irgendwie doof? Und dann kam die Lawine. Dann kommt die Lawine der Anrufe, der Nachrichten von unseren Eltern bis zum Ministerpräsidenten. Plötzlich ist natürlich jeder am Start, aber war schon unfassbar, unfassbar cool.
Fangen wir an mit deinen Eltern. Was haben deine Eltern gesagt, dass Barack Obama kommt?
Das war für die Eltern, glaube ich, so ein bisschen ein kleiner Durchbruch in der Wahrnehmung, weil sie vorher nie so ganz verstanden haben, was der Sohn da eigentlich so tut. Also mit meinem normalen Geschäft, dem anderen Geschäft des Firmen aufbauen oder jetzt investieren, das haben sie so peripher immer so ein bisschen beobachtet und Bits und Brezels immer mal die Frage gestellt, ja, Sohn, muss das denn sein? Ja, damit verdienst du doch nicht wirklich Geld und so viel Aufwand und immer bist du so gestresst im September oder im August und danach bist du immer krank, mach das doch nicht mehr und so, ne? Und als dann Obama announced war, das fand ich dann schon nochmal so ein außergewöhnlicher Moment, wenn auch die Nachbarschaft dann das in der Zeitung liest und mit den Eltern bespricht, dann, das war einfach immer schön. Also mit am schönsten war übrigens auch, wir haben alle, also Andi, Bernd und ich, haben alle unsere Eltern auch eingeladen, ne? Das machen wir jedes Jahr, aber dann auch natürlich zu Fotos mit Barack Obama, ja. Und dann kamen unsere Eltern natürlich dann in diese Warteschlange da, standen dann da zwischen irgendwelchen großen Wirtschaftsgrößen und ganz aufgeregt das Foto mit Herrn Obama. Mein Vater hat dann, glaube ich, so eine kleine Rede vorbereitet gehabt, ne. Ich so, Papa, du wirst genau 30 Sekunden haben, er wird dir sagen, nice to meet you, und macht ein Foto und dann geht's wieder weiter, ja. Aber das war einfach so schön zu sehen und dieses gemeinsame Erlebnis, unsere Eltern alle da, und da war dann der Stolz nicht mehr zu verbergen. Was auch, also bei den Eltern, ne, was auch ein schöner Moment war.
Und Ministerpräsident Söder und Kanzleramt wahrscheinlich auch alle high alerted, oder?
Da war dann, war plötzlich das Telefon heiß, ja.
Du hast gerade gesagt, bei aller Connection und bei allen schönen Videos, ganz umsonst macht's dann auch ein amtierender US-Präsident nicht. Kannst du jetzt im Nachhinein endlich mal sagen, was ihr bezahlt habt?
Leider nein. Du kannst dir vorstellen, die US-amerikanischen Verträge sind ziemlich hart mit Geheimhaltungsverpflichtungen. Also da dürfen wir nicht drüber sprechen. Da war ja was mal in den Medien, das ist aber nicht richtig, was da veröffentlicht wurde. Aber es ist schon sehr relevant. Also ist es schon natürlich sehr relevant. Die teuerste Investition von Bits und Brezels ever, darf ich sagen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, sind die Nebenkosten. Also der fliegt ja nicht Economy Class, der fliegt auch nicht First Class, der fliegt natürlich mit einer eigenen Maschine und auch nicht nur eine, also mehrere Flugzeuge, mit Leitautos, Panzerautos, hier Sicherheitsteam, Secret Service, die müssen ja alle auch übernachten irgendwo, ne? Dann hast du plötzlich in irgendwelchen Listen, liest du irgendwas von Autobahnsperrungen oder Escape Routes und hier und da. Also das addiert sich schon auf an Kosten, aber es war jeden Euro wert.
Du darfst keine Zahlen nennen, verstehe ich total, aber wir können, glaube ich, mal feststellen, das ist unter 1 Million nicht zu kriegen.
Das wird wahrscheinlich schwierig.
Ja. Kriegst du eigentlich von der Business-Side dann auch ein Coverage, in diesem Fall ja eben vom Land Bayern oder von der Bundesregierung, weil immerhin war zu dem Zeitpunkt ja noch US-Präsident, als ihr die Einladung gemacht habt, dass die sagen, okay, Straßensperrung, Autobahnsperrung, das covern wir, oder ist das alles beim Veranstalter?
Nein, das ist alles beim Veranstalter. Er kam, war ja ein Ex-Präsident, also er kam als Privatperson zu uns, als ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, aber als Privatperson, und das war auch klar getrennt, es war ein rein privater Besuch und deswegen haben wir alle Kosten selber übernommen.
Okay, wow. Kein Deal nach dem Motto, okay, Markus Söder, du willst kommen, verstehen wir versprechen dir auch ein Foto, aber du zahlst die Rechnung für die Straßensperrung.
Ich weiß gar nicht, ob die das machen dürften, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht. Also wir sind sehr dankbar übrigens, muss man auch mal sagen, der Stadt und München und dem Land Bayern, die sind ja seit langen Jahren unabhängig von den russischen Speedern Unterstützer von uns als Partner an Bord. Die brauchen wir auch. Die helfen links und rechts. Wir sind super dankbar. Deswegen sind wir auch hier fest in München verankert. Mit zum Brezels kriegst du aus München nicht weg. Wir sind sehr happy hier, tolle Partnerschaften. Aber das war klar getrennt. Also das haben alles wir selber übernommen.
Okay, und von der Business-Side nochmal, ich nehme an, eine Sekunde nach eurem Announcement, dass Barack Obama kommt, war die Veranstaltung wahrscheinlich sold out.
Die war dann sold out. Also wir sind immer sold out, ne? Aber da waren wir mal richtig schnell sold out, ja.
Ihr habt nach Barack Obama gesagt, okay, Obama hat einmal super funktioniert, aber was ist besser als einmal Obama, zweimal Obama? Ihr habt dann Michelle Obama eingeladen,
ja.
seine Frau. Und da ging übrigens ein Price-Tag durch die News, 700.000 hieß
es. Darf ich auch nicht zu sagen. genau der gleiche Vertrag wie bei ihrem Ehemann, darf ich auch nicht zu sagen. Ja? Aber es ist, ich glaube, es war sogar der gleiche Preis. Also es ist, da ist kein Unterschied. Sehr, sehr relevant, ja. Sehr relevant. Aber muss auch sagen, war ja 4 Jahre später, ne? Also Barack Obama war 2019. Wir kamen dann von Obama in die Covid-Pandemie. Also 2019 auf unserem Obama-High. Wir hatten schon die größten Fantasien für 2020, also völlig abstruse Pläne für Bits und Brezels, aber kamen dann, glaube ich, wir alle ja in dieser Corona-Covid-Pandemie an. Das war übrigens für Bits und Brezels eine richtig schwere Phase. Also dann kam hier von Vollgas Obama 10.000 Leute in der Halle, also am Anfang zu den Opening, tolle, alle tolle Vibes, Business, rums, runter auf null, Covid-Pandemie, da mussten wir 2 Jahre durchtauchen. Auch hier wieder grandioses Bits und Brezels-Team, auch extra Arbeit gemacht, hat zu uns gehalten, loyal gewesen. Ne? Also für die Eventbranche war das ja eine richtige Scheißzeit. Das war quasi Berufsverbot. Ne? Du darfst ja nichts machen. Wir haben dann mal ein virtuelles Event gemacht. Das war ein cooles Highlight, aber auf Dauer auch irgendwie nichts, glaube ich, Brauchbares. Und dann kamen wir zurück 2022. Ja? Erste große Edition, da hier Arni. Arni haben wir gehabt. Das war sensationell. Also Arni war natürlich auch der Highlight-Speaker, weil er nicht nur Schauspieler ist, sondern kennst du ja bestens Entertainer, Schauspieler, Politiker, Bodybuilder, also so viele Karrieren in einer Person und hat das auf der Bühne bei Bits und Brezels dann unfassbar cool verkörpert. Damit hatten wir unser Comeback, ne? Also Bits und Brezels war zurück 2022 und dann war die Frage, was machen wir denn dann? Ne? Was kommt denn dann wieder als großes Highlight? Und du auch hier wieder Zufall, den Gesprächsfaden war noch offen mit Team Obama und so, ne? Und Michelle hatten wir auch schon immer auf dem Zettel und dann hat sich das dann auch wieder mit ganz vielen E-Mails, Anfragen, Bemühungen, Treffen ergeben, bis Michelle kam, was auch sensationell war.
Was war das sensationell? Was war der beste Michelle Obama-Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist?
Der beste Michelle Obama-Moment war, dass sie, ich glaube, wie ich finde, ein sehr offenes, ein sehr tiefes Gespräch auf der Bühne geführt hat. Ja, sie hat viel über Verletzlichkeit gesprochen, über Enoughness, was sind eigentlich die Ziele im Leben. Sie hat ein bisschen zumindest mal sich blicken lassen hinter die Kulissen, wie das da so in der als First Lady auch war. Wir haben leider nichts entlocken können, was sie für die Zukunft vorhat. Das war übrigens auch vorher ganz streng verboten. Ne? Also der Moderator Karim durfte auf keinen Fall Fragen stellen zu den politischen Ambitionen. Das wird ja alles vorher geregelt, was du nicht fragen darfst. Ne? Und zumindest der ungefähre Gesprächsfaden wird ja vorher so ein bisschen besprochen. Aber das fand ich einen tollen Moment, wie sie auf der Bühne saß und mit dieser unfassbaren Michelle Obama-Art, einfach da so embracing die 5000 Bits und Brezels Teilnehmer in der Halle da bespielt hat. Das war einfach toll.
Ja, war ein super Moment, aber auch da total witzig, wenn man sie sieht, auch natürlich maximales Entertainment. Also sie ist ja auch eine krasse ja. Speakerin und natürlich wäre es spannend ja. gewesen zu fragen, hey, Michelle, willst du eigentlich auch US-Präsidentin werden? Aber das ist interessant.
Oh, die Frage, die hat dir so auf den... Wir hätten es aber auf den Lippen gelegen oder so und auf die Zunge gebrannt, aber die durfte nicht gestellt werden.
Das finde ich so krass, dass man das aber nicht merkt. Man merkt es ihnen nicht an, dass wahrscheinlich die Liste an Fragen, die du nicht stellen darfst, viel länger ist als die Liste von Fragen, die du überhaupt stellen darfst.
Und die machen dann auch sehr deutlich, dass du gar nicht dran denken solltest, diese Vereinbarung auch nur irgendwie falsch zu interpretieren. Das wird ja sehr, sehr klar gemacht. Aber auch fair enough, weißt du, das sind ja so große globale Namen, Michelle Obama, Barack Obama, die müssen die natürlich beschützen. Die können jetzt nicht die in irgendwelche Bühnensituationen laufen lassen, wo dann Fragen gestellt werden, wo sie nicht rauskommen. Du wirst ja auch nicht so eine Person auf der Bühne übertölpeln. Ne? Also das ist ja immer, muss ein faires Nehmen und Geben und Nehmen sein.
Ja, absolut, gerade in dem Business. Ich meine, du kriegst die Leute sonst nicht wieder. Und ich meine, wenn schon Barack Obama genervt gewesen wäre von dem Auftritt, wäre sicherlich niemals Michelle Obama gekommen oder danach noch ein Arnold Schwarzenegger, weil die Leute immer schauen, wow, ist das ein safe place? Ist das eine gute Stage? Kann ich dahin? Genau. Oder suche ich mir eben eine von 10.000 anderen Stages aus? Das ist ja heute die Chance für alle, überall hingehen zu können. Und egal, wo sie sind, ist ja das Highlight. Sie sind ja nicht gezwungen, zu Bits und Brezels zu kommen.
Genau so ist es. Die Top-Namen, die sind jetzt gar nichts gezwungen. Die können sich ja aussuchen, was sie tun. Und deswegen war auch diese Obama-Nummer für uns so ein großer Erfolg. Nicht nur, also auch natürlich für diesen großen Booster, aber insbesondere auch, weil jetzt haben wir halt den Obama-Stempel. Und unser Ziel seit ein paar Jahren, da können wir auch drüber sprechen, jetzt ist ja Bits und Brezels richtig auch die Business Value auszubauen. Wir wollen die relevantesten, die wichtigsten Gründerpersönlichkeiten, Investoren der Welt bei Bits und Brezels haben. Das ist das große Ziel. Haben wir letztes Jahr einen großen Push schon gemacht, 2024, dieses Jahr 2025 nochmal richtig weiter nach vorne geschraubt. Und da ist natürlich unfassbar hilfreich, wenn man dem Family Office von was weiß ich, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos oder Mark Benioff in diesen Liedern schreiben kann, Obama war da, also so schrecklich wird es ja wohl hier nicht sein, also kann ja hoffentlich auch vielleicht mal Mark Zuckerberg kommen. Und das ist natürlich erstmal ein toller Door-Opener. Also wir reden seit ein paar Jahren auf einer ganz anderen Ebene mit anderen, also anderen Liedern, Persönlichkeiten als davor. Bisher hat es leider in den letzten ein, zwei Jahren noch nicht geklappt, aber zeitlich gesehen, das ist ja auch immer, als Hauptthema ist Zeit, ne? Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir da in den nächsten Jahren auch mal vielleicht mal so ein ja, Zuckerberg oder Elon Musk und wie sie alle heißen, bei uns in München sehen werden.
Ja, und ich meine, ihr seid schon Top-Top-Liga. Arnold Schwarzenegger hast du schon erwähnt. Ich war natürlich auch da. Wir arbeiten ja zusammen, machen mit meiner Agentur auf Script seine weltweite Vermarktung für Werbekampagnen. Und war natürlich auch krass, ihn zu sehen, was ich wieder so sensationell finde. Dann geht euer Event los, Countdown läuft, ihr kommt on stage in Tracht und Lederhose, ja, mit bayerischer Musik. Und dann kommt Arnold Schwarzenegger und das dauert ungefähr 10 Sekunden und die Leute sind excited.
Und der Raum bebt, ne?
Der Raum bebt. Da sind Founder, Investoren, Startupper, Business People und Standing Ovation nach so wenigen Sekunden. Was ist so eine Magie aus deiner Sicht, die du so bei so einem Arnold Schwarzenegger mitnimmst?
Also ich glaube, so ein Arnie, so ein Arnold Schwarzenegger, der hat einfach so eine Aura. Der hat die Aura, du hast... Ich meine, du kennst diese Menschen ja aus dem Film, aus den Medien, aus der Zeitung, ne? Und da hat man so dieses Bild, was man sich da so formt, und das hat der Arnie, ne? Und wenn der dann im Raum ist, vor einem steht oder in so einer Halle oben da ankommt und redet, dann ist das natürlich, da hat das so eine emotionale Berührung, die sehr viel Inspiration und auch positive Energie freisetzen kann. Und das ist auch immer ein Teil von Bits und Brezels. Weil, mal ganz ehrlich, Tom, also, und Entrepreneurship ist hart, ja. Also, die Realität ist ja viele strugglen, viele Schrauben an ihren Firmen, an ihren Startups und das läuft nicht so wirklich oder so mittel oder gerade eine Scheißphase oder irgendwas funktioniert nicht. Und du brauchst auch, bei mir war das immer der Fall, immer wieder dann diese Inspiration und diesen positive Kick, diese Energie. Und solche Momente können das bieten. Ja, solche Momente, wenn du da drin sitzt und dann hörst du dir an, authentisch, die Ups and Downs, selbst bei einem Arnie, der hat ja erzählt, wahnsinnig inspirierend, ne? Das ist ja nicht eine lineare Leiter, die nach oben immer noch geht, sondern hinfallen, am Boden liegen, durchschnaufen, aber weitermachen, Ziele setzen. Und dann sitzt du da drin und hörst dir das an und denkst dir, wow, ja, okay, wenn der das hinkriegt, dann kriegt sie auch hin. Und das ist das Feedback, was wir danach immer kriegen, was uns richtig freut, ja.
Kann ich mir vorstellen. Sensationeller Glückwunsch. Und ich glaube, der schwierigste Part ist immer, die Rede danach zu haben, die Rede nach Arnold Schwarzenegger zu haben, die Rede nach Barack Obama,
ja,
zu haben.
Das ist,
Gott, das ist, glaube ich, der worst place.
Ich weiß gar nicht, wer danach war, aber ja, genau, die Rede nach ist immer, da musst du eine kleine Pause einbauen, ja. Sonst, ich glaube, das haben wir am Anfang natürlich, weiß ich, wie oft, ja, machst du jeden Fehler natürlich. Ich weiß noch, am Anfang, 2016 war das, warte gleich mal, Richard Branson, ne, da haben wir, glaube ich, keine Pause eingebaut danach, ne? Und ich weiß nicht, wer danach war, aber es war schlimm. Oh Gott. Weißt du, dann hast du Richard Branson, Riesending, ne? Standing Ovations, Applaus, Bühne, geht da runter, kommt der Moderator, sagt, und jetzt kommt so und so. Keiner hört zu. 3/4 des Saals gehen raus, staunen sich auch alle, weil die Tür hier hinten noch irgendwie da verstopft sind. Oh, dann dauert es dann als Veranstalter, sagst, oh nee, nächstes Jahr bitte 10 Minuten Pause einplanen, ne?
Wie kriegt ihr das Ganze getoppt oder wie setzt euch das unter Druck? Ich meine, was für eine Liste: Barack Obama, Michelle Obama, Arnold Schwarzenegger, Sir Richard Branson, Kevin Spacey, Jessica Alba. So krasse Namen. Du sagst ja klar, da kann Mark Zuckerberg kommen, Elon Musk, gefühlt im Moment wahrscheinlich schwierig. Aber setzt euch das auch immens unter Druck, diese Personalities jedes Jahr auch bringen zu müssen?
Also wir setzen uns unter Druck und nicht unter Druck, ja. Also wir setzen uns natürlich schon unter Druck. Wir wollen jedes Jahr, wie in den letzten 11 Jahren, immer ein besseres Bits und Brezels abliefern. Also das war immer oder ist immer das Motto, dass diese interne Ambition, da reiben wir uns auch immer, ne. Und der eine pusht dann mal und der andere sagt, oh, jetzt kann ich gerade nicht mehr. Also das ist ein bisschen auch diese DNA von uns, bei Bits und Brezels immer wieder positiv zu überraschen. Auf der anderen Seite setzen wir uns nicht unter Druck, weil wir inzwischen auch viel Erfahrung haben und auch das Team richtig viel Erfahrung hat. Also wir machen jetzt manche Sachen schon strukturierter und auch ein bisschen effizienter als in den Anfangsjahren. Und das Ziel haben wir ein bisschen verändert. Wir haben gesagt, also nach Barack Obama, Schwarzenegger und allen möglichen anderen, Michelle Obama, wir wollen ein bisschen weg von nur diesen oder von diesen großen Celebrity-Namen, weil sie haben den Nachteil, dass sie viele andere tolle Namen überstrahlen. Wir hatten ja 2019 und 2022, 2023 und 2024 und in jedem Jahr auch Dutzende AAA andere Speaker, über die natürlich dann in der großen Bühne nicht so gesprochen wird. Und deswegen haben wir gesagt, Anfang letzten Jahres, lass mal ein bisschen mal eine Pause machen mit diesen ganz, ganz großen Namen und den ganzen Fokus und die Energie auch, ehrlich gesagt, auf den Business Value fokussieren. Das heißt, wir hatten letztes Jahr so viele internationale Teilnehmer wie noch nie bei Bits & Bristles. Wir hatten so viele Top-Unicorn, Datacorn-Founders auf der Bühne wie noch nie zuvor. Wichtige Investoren waren zum ersten Mal da. Wir haben den Investor Summit zum ersten Mal gemacht. Wir haben den Corporate Summit zum ersten Mal gemacht. Das heißt, letztes Jahr war so ein Bits & Bristles, da war keine Obama da, aber es waren zwei Dutzend absolute AAA-Speaker auf der Bühne. Und das haben die Leute gemerkt. Und was man auch natürlich ein bisschen sehen muss, ist, in der Startup-Branche läuft, also nicht rund, ist noch sehr, sehr nett formuliert. Ja? Also das wissen wir alle seit ein paar Jahren. Flaute über den Finanzierungen, Startups gehen pleite, zumindest bewegen sich eher seitwärts. Also viele Gründer sitzen auch zu Recht da und sagen, wow, jetzt muss ich mal meine Firma mal hier mal voranbringen. Und auch deswegen, der Business Value von Bits & Bristles, ja, weil wir müssen ja die Frage beantworten, warum kommst du zu Bits & Bristles? Warum sollst du 1000 Euro bezahlen oder Hotel buchen und vor allem 2-3 Tage deine wertvollen Zeit hier aus deiner Firma weg sein? Und die Antwort ist Business Value. Kommst hierher, wir haben den Spaß, der wird immer da sein und das Rahmenprogramm, aber du machst hier Deals, du findest deinen Investor, du findest deinen Mitgründer, der Journalist tritt eine Story. Also alle sollen nach Hause fahren und fliegen und sagen, hat sich richtig gelohnt. Das heißt nicht, dass wir wieder mal auch mal großen Namen hinzumixen werden. Man darf gespannt sein. Das wird, glaube ich, schon in unserer DNA so drin, aber nicht jedes Jahr.
Wenn du die Business-Side ansprichst, lass uns mal zwei Seiten besprechen. Die erste von Bits & Bristles selbst. Wenn du sagst, du hast solche Super-Guests wie Barack Obama, siebenstellige Kosten, damit sie überhaupt kommen. Rechnet sich das für euch? Es gab zuletzt ja auch Gerüchte, dass Bits & Bristles zum Verkauf steht, dass es darum geht, Anteile zu verkaufen. Ist das wirtschaftlich ein interessantes Business oder ist das auch unter Druck?
Also, dass wir Bits & Bristles verkaufen würden, würde ich wahrscheinlich wissen, aber es stimmt nicht. Weiß nicht, wo das herkommt. Das stimmt also ganz sicher nicht. Und wirtschaftlich gesehen, ist es so, wir sind jetzt nicht Non-Profit, wir sind jetzt keine gemeinnützige GmbH, aber wir sind auch nicht, ich nenne es mal jetzt hier groß, For-Profit, sondern wir steuern Bits & Bristles auf eine schwarze Zahl am Ende, die da steht. Aber wenn die schwarze Zahl zu groß wäre, dann haben wir in den letzten Jahren immer ins Event investiert. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Erfolgsfaktor von Bits & Bristles. Wir sind nicht Teil von einem großen Eventkonzern oder sowas, sondern wir sind unabhängig. Wir machen Bits & Bristles. Wir haben da große Freude dran, Leidenschaft dran. Wir haben ja auch die Mission und die Vision, unser Ökosystem voranzubringen. Connecting Europe, hier in München den Scheinwerfer anzuschalten für die Gründer, Gründerinnen. Das war immer auch die Motivation für Bits & Bristles. Man könnte in der Dimension mit dem Event schon sicher mehr verdienen, relevant verdienen, also Bottomline. Aber das haben wir bisher immer so gesteuert, dass wenn, also ich glaube auch übrigens Jahre, die waren richtig schrecklich, also auch das muss man hinzu sagen, die Wahrheit ist, auch ein Event kann sich mal nicht tragen, weil du hast ja Fixkosten, ne? Die Türen müssen ja aufgesperrt werden und der Schottenhammel will sein Bier bezahlt haben und ne, der Strom muss ja da sein und alles, also das ist, du hast ja Fixkosten und ich glaube auch Jahre, da war Partnering oder Ticketumsatz nicht ganz so rosig, da hat sie auch vielleicht mal was nicht gerechnet, aber wir versuchen das immer so zu steuern, dass es ein kleines Plus gibt und aber alles geht sonst ins Event. Das ist ein bisschen so unsere DNA.
Okay, und der Vorteil bei dir ist ja auch, das ist ja nicht dein Key-Business, du hast ja noch ein ganz anderes Business, da müssen wir auch noch drüber reden. Aber erstmal, du hast gerade schon die ganze Startup- und Founder-Szene angesprochen, Bits & Bristles 2025. Was ist dein Blick auf die Szene? Wie gut, wie schlecht geht es der internationalen Startup- und Founder-Szene?
Also der Startup-Szene geht es, ich würde mal sagen, durchwachsen. Wir sind nicht mehr im Tal des Schreckens, wie noch vor ein paar Jahren, wo völliger Stillstand war mit Finanzierungen und auch man wirklich überhaupt nicht wusste, in welche Richtung alles so marschiert. Wir haben jetzt Klarheit mit der politischen Situation seit einem knappen Jahr. Das ist vielleicht eine Wahrheit, die nicht allen von uns gefällt, aber sie ist da. Wir haben eine große Unklarheit. Was heißt das alles? Wir alle sind so ein bisschen im Limbo mit Zölle, ja, nein, wirtschaftliche Situation, Fragezeichen hier, Fragezeichen da. Aber wir sehen schon in der Start-up-Branche ganz viel Momentum mit neuen Gründungen und vor allem auch relevante Gründungen für große Themen, die angegangen werden. Thema Industrieautomatisierung, AI, Software, Hardware, also Defense, ganz neues, großes Thema. Also es gibt schon sehr viel Momentum, sagt der Ingenieur, in der Startup-Branche, auch in Bezug auf Finanzierungen. Also es gibt Finanzierungsrunden, auch richtig gute Finanzierungsrunden. Nur das Kapital fokussiert sich noch mehr als früher auf die Gewinner. Also auf die, sag mal, vielversprechendsten Top-Gründer, die gerade anfangen und auf die Series A, Series B Companies, also die gerade so in der Wachstumsphase sind, die einfach tolle Metriken haben. Da wird finanziert, da geht's voran. Für viele aber schaut's trotzdem schwierig aus. Aber auch das gehört aus meiner Sicht dazu. Also das war eine künstlich aufgeblähte Blase, glaube ich, in den Jahren da dieser Nullzinsphase, wo auch wahrscheinlich Sachen finanziert wurden, die man wahrscheinlich nicht hätte finanzieren sollen. Das ist dann so, ne? Also mit so Wellenfunktion. Also wir sind in einer sicher angespannten Phase gerade, wir alle gucken drauf, wann kommen denn die IPOs? Ich persönlich glaube, wir werden nächstes Jahr 2026 die Renaissance sehen der Tech-IPOs. Es gibt hier in Deutschland ein paar Firmen, da weiß ich, dass sie in den Startlöchern stehen. Aber sicher ist es nicht. Aber es bleibt wie immer spannend.
Du hast ja nicht nur den Blick auf Deutschland, sondern jetzt auch mit Bits & Brezelt habt ihr den Fokus ja gesetzt auf Europa. Was ist genau für dich so der große Unterschied zwischen, ich sag mal, Startups und Foundern und auch Investoren aus Deutschland, Europa, Querstrich natürlich Amerika, Silicon Valley? Was ist so der größte Unterschied, den du siehst?
Den größten Unterschied, den ich immer noch sehe bei Investoren, ist, ich nenne es mal ein bisschen flapsig, der Amerikaner fragt, how big can it get? Und der Deutsche fragt, okay, what's the risk? Das ist ein bisschen vereinfacht und ein bisschen polarisierend, aber ich glaube, grundlegend ist es nicht ganz falsch. Die Amerikaner sind immer noch gewillter, höhere Risiken zu höheren Bewertungen mit mehr Geld zu finanzieren. Dadurch scheitern sie auch dramatisch mit großen Beträgen, aber gewinnen auch exorbitant groß bei den großen Gewinnern wie OpenAI und Anthropic und wie sie alle heißen. Wir haben aber, also was wir deutlich beobachten, ist, dass das Kapital mehr jetzt hierher kommt nach Deutschland und insbesondere nach München, was mich natürlich sehr freut hier als Münchner. Wir sehen also sehr viele Finanzierungsrunden von AAA, renommierten US-Fonds, die Firmen hier finanzieren, auch mit richtig Kapital ausstatten. Das freut mich auf der einen Seite, weil wir haben jetzt diese Dynamik, die wir uns vor ein paar Jahren oder die ich mir vor knapp 20 Jahren, als ich meine erste Firma gemacht hatte hier oder eigentlich sehr gewünscht hätte, weil ich bin damals mal rüber nach Palo Alto, um wieder aufzutanken unternehmerisch und musste wieder zurückkommen nach München. Ich hätte mir das gewünscht, das haben wir jetzt. Das macht mich ein bisschen traurig, weil natürlich das im Unterschluss bedeutet, dass die großen Erfolge wir eigentlich ins Ausland verkaufen. Das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also wenn wir jetzt noch schaffen, das Kapital, was wir hier haben in Deutschland, zu aktivieren, dass es auch mal hier investiert wird, dann haben wir aus meiner Sicht ein richtig schönes Momentum auch für unser Land.
Spannender Gedanke. Was ich spannend finde an meinem Job, Felix, ist wirklich, ich habe dich so oft erlebt auf der Bühne bei Bits & Brezels und jetzt durch diese Vorbereitung auf den Podcast habe ich erst vielleicht richtig gemerkt, was du für ein krasses Business machst. Das war mir gar nicht so klar, weil du da so als Co-Host und Chairman von Bits & Brezels wahrgenommen wirst und ich habe jetzt erst gemerkt, krass, du bist ja dein Leben lang immer Unternehmer gewesen, immer Founder gewesen. Und du hast mit 16 schon deine erste Company gebaut. Du hast studiert Elektrotechnik an der TUM in München, in Zürich, hast gerade erwähnt, bist dann nach Stanford gegangen, hast da gelebt und hast deine eigenen Businesses aufgebaut. Ja, und bis heute machst du über 200 Startup-Beteiligungen, die du hast. Also krasse, krasse Karriere.
Du, das klingt alles sehr krass. Ich möchte immer betonen, Ich habe das immer gemeinsam mit Partnern gemacht. Also ich bin allein, glaube ich, wäre ich vielleicht wird und fehlt. Aber ich hatte das große Glück und vielleicht auch was dazu beigetragen, immer coole Partner kennenzulernen. Also es fing an, die erste Firma, es war ein Spiel, Command & Conquer, also in den 90ern, aber dann auch Amiando, diese Online-Event-Einladungssoftware oder Ticketing-Software, die wir dann 2010 an 10 verkauft haben. Habe ich ja gemeinsam mit Armin, Sebastian, Dennis und noch zwei weiteren Mitgründern, dem Marc und Markus, gemacht. Vier von uns, also Sebastian, Armin, Dennis und ich, haben dann Altinau weiter gegründet und parallel eben mit anderen Partnern, dem Jan, Robert und Andreas, 10X Group aufgebaut und eben mit Andi und Bernd hier die Bits und Brezels. Also ich bin so ein eingebunden in ein System oder in Partnerschaften, die mir auch wahnsinnig wichtig sind und sicher auch ganz elementar sind für den bisherigen Erfolg.
Lass uns da bitte mal die Milestones durchgehen. Mit 16 das erste Business, das war eine Gaming-Plattform, die du gebaut hast.
Ja, das war twofold, also zwei Themen war das. Das war zum einen, war ich involviert bei einem Spiel, das hieß Command & Conquer Tiberian Sun. Also Command & Conquer war so ein Echtzeit-Strategy-Game. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Und Tiberian Sun war die dritte Edition. Da war ich dann involviert und habe parallel Webseiten gebaut, so Fan-Webseiten. Ich muss dir vorstellen, ganz am Anfang so dieser Internetwelt, ja, ich glaube in 95 war das, 96, da waren wir noch mit Netscap Navigator 3.0 unterwegs und Modem-Einwahl und so. Und da haben wir angefangen, Fanseiten zu bauen. Also weißt du, so Webseiten, wo du als Fan dir News angucken konntest, Rumor, Gerücht hier, neues Bild, Screenshot downloaden und so. Das habe ich dann angefangen für Command & Conquer, dann für andere Spiele, Warcraft, Quake, Doom, Wolfenstein, wie sie alle hießen. Und dann auch in die Entertainment-Welt ein bisschen abgetaucht, ja, Britney Spears Fans oder Planet, TakeThat.com. Also wir hatten mehrere hundert, es waren sicher 300 plus oder was, Fan-Webseiten in dem Netzwerk, die dann vermarktet. Und das war so ein bisschen ganz am Anfang der ja dieser Online-Marketing-Welt auch. Ne? Da gab es dann so Banner, ich glaube 468 Pixel mal 60 oder irgendwas. Da habe ich E-Mail geschrieben an Sony, ja, so hey, ihr habt unsere PlayStation hier veröffentlicht, wollt ihr hier werben? Ja, dann kommt da so eine E-Mail zurück, ja, wir kaufen eine Werbung für, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Dollar, ja, mal, um es mal auszuprobieren. Und das war so sehr hemdsärmlich, aber war eine richtig coole unternehmerische Zeit, parallel zur Schulzeit, hatte immer trotzdem natürlich meine Eltern so im Nacken, die sagten, jetzt machst du mal dein Abi fertig, ne? Auf keinen Fall biegst du hier ab in diese komische Online-Welt. Hab das dann irgendwie so Tag und Nacht ein bisschen immer die Bälle in der Luft gehalten.
Dann hast du deine eigene Firma gehabt mit 16. Du bist studienmäßig über München, Zürich nach Stanford gekommen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hast du da natürlich auch krasse Connections gemacht in diese Welt von Meta, von Mark Zuckerberg. Warum bist du nicht in Palo Alto geblieben?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch ab und zu aus Spaß immer wieder mal so im Kopf herumgeistert. Ja, ich war im Zeitraum 2005, 2006 in Palo Alto, auch bei BMW. Das hieß BMW Technology Office und das war also für mich als junger, kleiner, angehender Ingenieur mit so einer sehr großen unternehmerischen Ambition, war das also wie Disney World, ne? Also unfassbar. Mich hast du da eigentlich nicht wegbekommen. Ich habe da auch noch den Pilotenschein gemacht, meine größte Leidenschaft. Also das ist, also auf diese Zeit blicke ich nach wie vor mit der größten Freude zurück und auch Energiespender, wenn es mal wieder irgendwo scheiße läuft. Und dann kam ich zurück, ich weiß gar nicht warum, ja, weil das Studium war fertig und ich hatte eben dann meine Freundschaft mit hier Sebastian und Armin Dennis und den anderen und wir hatten so überlegt, irgendwas zu gründen und dann dachte ich mir, ja, komme ich erstmal kurz mal zurück, ne? Und ja, aus dem kurz zurückkommen bin ich dann doch in München hängen geblieben.
Und hast gleich die nächsten Firmen gefoundet, ja, einmal ein Exit gemacht, an Xing verkauft, dann hast du eine weitere Firma mit Partnern gegründet, IDnow. Mhm. Das Prinzip ist Video Verification, gerade für Bankensysteme extrem wichtig, für Zahlungssysteme, wenn man sich per Video verifizieren muss. Genau. Das war ein europäischer Superstar, den ihr da gebaut habt und jetzt auch mit einem krassen Exit, 300 Millionen Exit.
Ja.
Glückwunsch.
Ja, danke. Danke. Hast du schon mal benutzt, Video Ident in Deutschland?
Ja, natürlich, ja.
Ich meistens.
Ja, ich wusste nur nicht, dass es von dir ist.
Ja, von uns. Ja, doch. Du bist auch, ja, auch entstanden. Wir saßen dann halt nach dem Ambiando-Exit herum, jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert, ne, und sagten, ja, warst du nun? Ne? Und haben erstmal ein halbes Jahr ein bisschen Auszeit genommen. Der eine Kitesurfen angefangen, ich meine Pilotenschein aufgerüstet und so. Und dann saß der Armin, einer meiner Mitgründer, da und wollte sich an einem Wochenende abends am Samstag auf dem Sofa einen Film ausleihen von Matt Stone. Ja, und das ging dann nicht, weil irgendwie hier Altersverifizierung ab, weiß ich nicht, ab 12, ab 16 oder so. Und dann muss der Postident machen. Und dann redet er so, also so ein Schwachsinn. Postident, musst du zur Post laufen. Ja, es regnet, die Post hat immer zu. Also wer will denn zur Post laufen? Und dann war das so ein bisschen so im Kopf. Und dann ziemlich zeitgleich habe ich bei einem Board Deck, bei einem meiner Angel Investments, Credit Tech, die haben damals Online-Kredite vergeben, habe ich dann so eine Folie gesehen mit so Conversion Rates, ne? Und da war dann ein so ein Schritt, wo 50% der Interessenten abgesprungen sind. Und da steht drunter KYC. Da weiß ich noch, dann frage ich ja so, was ist denn KYC? So ein Blödsinn, dann haben wir das bitte abschalten. Ja, das heißt, know your customer, das müssen wir machen, wegen BaFin-Vorschrift und so, ne? Und dann kam es eine zum anderen. Armin hat schon währenddessen den Prototypen entwickelt, ja, schnell so einen kleinen Prototypen. Ich habe dann mein Netzwerk angeschmissen und gucken, dass wir mal zu mich im Bankenbereich halt dann hin dackeln und denen das vorstellen. Und die fanden es natürlich super. Ne? Die sagten, ja klar, wenn das zugelassen wird, werden wir das sofort einsetzen, Videoident. Ist ja viel besser als Postident. Also mussten wir noch mal ein Jahr wieder die BaFin BaFin war das, glaube ich, überzeugen, dass es auch sicher ist, anerkannt wird und so weiter. Und dann geht's los.
Wow. Und wie bitte ist es, ein 300 Millionen Exit zu machen?
Ja, also das fühlt sich natürlich gut an, ja, weil es ein toller gemeinsamer Outcome ist von unserer Eidenau-Reise. Man muss natürlich auch hinzusagen, das weiß jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die jetzt zuhört, das ist natürlich auch nicht immer alles nur einfach gewesen. Wir hatten wie immer viele Nahtoderfahrungen, denke ich es immer. Also so Momente, wo es echt auf der Kippe steht. Wo du sagst, okay, jetzt morgen kann es in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen. Übrigens, paradoxerweise ziehe ich manchmal aus diesen Momenten, wenn man gemeinsam da drin sitzt, die große Energie. Also wir hatten auch bei Amiando Momente, bei Bits und Brezels hier, Momente, wo es halt so, wow, oh Gott, meine Güte, ja, so kommen wir da irgendwie wieder raus. Und wenn wir da gemeinsam drin sitzen, dann ist das, finde ich, das eine sehr, hat das eine hohe unternehmerische Intensität, mit der ich sehr gut umgehen kann und wahrscheinlich in den Momenten auch dann vielleicht zur Höchstform auflaufe. Und ja, aber durch dann vielen Ups and Downs und dann hat sich die Firma Altenau wirklich gut entwickelt. Wir haben auch seit 5 Jahren mit dem Andy, an Andreas, einen tollen CEO an Bord genommen. Wir hatten die Private Equity Firma vorher schon an Bord. Das haben wir strategisch so gemacht, weil wir mit der Private Equity Firma andere ID-Firmen im Ausland gekauft hatten über die Jahre und dadurch Altenau so vom deutschen Videoident-Anbieter eigentlich zum europäischen Champion gebaut hatten. Und das war dann so ein bisschen die Grundlage, wo wir dann im Sommer 2024, also letztes Jahr, dann so diese Gespräche angefangen haben. Ne? Und so ein Exit, das war bei Amiando genauso und bei Altenau war es auch so, das ist ja so ein bisschen so wie Dating. Ne? Du fängst dann so an zu sprechen, so ein bisschen so verschwurbelt, ja, und wie wär's denn eigentlich, wenn und so. Ne? Und ja, so war das dann auch eben jetzt also es fing dann im Sommer an, 2024, ja, und dann fängst du an die Verhandlungen und ja, bist du konkreter mit Termsheet und dann saßen Dennis, Armin, Sepp und ich dann da und so, ah, sollen wir das machen oder nicht? Ne? Hast du ein Argument links und rechts rum und so? Und was ist der richtige Preis? Ne? Und haben das dann ganz gut über die Ziellinie bekommen. Übrigens einen Tag vor Weihnachten, am 23.12. wurde unterschrieben.
Krass, ich nehme an, das beste Weihnachtsgeschenk ever. Ich habe einen Satz von dir gehört, dass du gesagt hast, jeder gute Deal ist irgendwann zwischendurch mal tot.
Ja, ja, das ist so. Also in meiner kleinen Erfahrung, Firmen selber verkauft oder als Angel irgendwo an Bord gewesen, ich kenne eigentlich keinen M&A-Prozess, wo alles so nur war mit Listen abhaken. Da gab es immer irgendwo so einen Moment, wo sich alle gestritten haben oder Erwartungen auseinander waren, die da wieder eingefangen werden mussten oder rekalibriert werden mussten. Bei uns auch, ja. Also da waren auch Momente, da sitzt du dann da und dachtest so, boah, also ob das jetzt noch weiter durchgeht, keine Ahnung. Ne? Wir hatten übrigens bei Altenau Das hat man auch öffentlich wo gesehen, deswegen kann ich auch kurz ein bisschen kommentieren. Ende 2021 hatten wir auch schon mal so ein Prozess. Ne? Hatten überlegt, ob wir verkaufen oder Börsengang machen. Das war 2021, stand das so im Raum. Hatten auch viele Vorbereitungen dafür getroffen, gemeinsam mit der PE-Firma und machst ja ein Booklet und Roadshow und so weiter. Aber dann war es off, ja, weil dann Anfang 2022 ja leider sich die Weltordnung ein bisschen geändert hat mit der Ukraine-Krieg und dann war zack alles off. Ne? Also auch das eines meiner Learnings, durchhalten. Ja? Hinter jedem Erfolg stehen viele Stolpersteine und durchhalten ist das A und O.
Lass uns nochmal deine Learnings mitnehmen. Was interessant ist, ein Learning ist, du hast trotz des tollen Exits nicht aufgehört, du sitzt immer noch hier und arbeitest und du hast eine Company, 10X heißt die, und ihr seid investiert in über 200 Startups. Was ist so das Learning? Wie suchst du deine Startups aus? Was muss ich tun, um in deinem Portfolio das Founding zu bekommen, 201 zu sein?
Du, also wir investieren mit 10X Founders, heißt unser Early Stage Fund. Investieren wir mit großer Leidenschaft und auch, glaube ich, Erfolg in Frühphase, in tolle Unternehmer, Unternehmerinnen. Worauf gucken wir? Es gibt viele Faktoren, aber mal kurz beschrieben. Das erste ist, wir möchten Geschäfte finanzieren, die gerne ein hohes Risiko haben, aber wenn sie funktionieren, dann soll es bitte groß werden, zumindest mal werden können, ja, dass der Markt, mögliche Markt groß ist. Dann suchen wir nach Gründerpersönlichkeiten, wo man so ein, ich nenne es immer so ein Magnet-Gefühl entwickelt, wo man sagt, nach dem Gespräch jetzt, ne, habe ich eigentlich noch Bock, ein Bier zu trinken zu gehen. Und ich finde das so interessant irgendwie. Ich habe überhaupt keine Lust, einen anderen Termin wahrzunehmen. Ich möchte eigentlich weitersprechen. Ja? Oder so da ein extremes Gefühl, ich habe eigentlich Bock, für den zu arbeiten. Ja? Das ist so, wo ich darauf achte, hat die Person so eine Fähigkeit zu begeistern. Auf welche Art auch immer übrigens. Ne? Es gibt Leute, die machen das mit einer sehr lauten Art und sehr präsent und so, ne? Und es gibt andere sehr schüchterne, zurückhaltende, ruhige Persönlichkeiten. Man darf nicht den Fehler machen, aus Lautstärke oder Dominanz zu schließen, dass jetzt ein toller Leader oder ein schlechter Leader. Nein, das hat, glaube ich, fast keinen Zusammenhang. Entscheidend ist, dich aus diesem Meeting raus, nach diesem ersten Meeting, habe ich verstanden, worum es geht. Ganz banale Sache übrigens. Die meisten schaffen es überhaupt nicht, ihre Sache auf einen Punkt zu bringen. Die reden dann eine halbe Stunde durch die Gegend und dann sitzt du drin als Bester und weißt gar nicht, was sie eigentlich machen. Ganz schlecht. Also ein guter Gründer schafft es, kurz, prägnant zu sagen, das ist ein Riesenproblem, das möchte ich lösen und ich werde alles daran setzen, dass es gelöst wird. Und dann so, okay, wow, bei der Reise will ich mit an Bord sein.
Und Teil der Reise seid ihr dann auch. Ich habe einen Satz gelesen von dir, den finde ich super spannend, dass ihr mit 10X Founders die Venture-Denker habt. Was bitte ist Venture-Denke?
Ja, Venture-Denke bedeutet, wir sind selber Unternehmer. Alle von uns haben selber Firmen aufgebaut. Wir wissen, wie es sich anfühlt, im Dreck zu sitzen, wenn es nicht gut läuft, ja, wenn man im Schlamm herumrobbt und, ein bisschen bildlich gesprochen, die Investoren in Nadelstreifenanzug am Rande sitzen und zugucken. Been there, done that. Also wir waren selber alle mal irgendwo im Schlamm, haben diese erwähnten Nahtoderfahrungen mal durchgemacht. Also können mal wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auch inhaltlich in diesen Momenten helfen, Handlungsoptionen aufzeigen, Kontakte herstellen, mal vielleicht das Unmögliche möglich machen, aber mindestens auch mal zumindest emotional da sein. Und das ist nicht zu unterschätzen. Du willst ja als Unternehmer Wingmans haben, Sparring-Partner haben, die immer für dich da sind und nicht nur, wenn du gerade die besten Zahlen überhaupt ablieferst.
Okay, wow, cooles Learning. Und Felix, zum Abschluss die letzte Frage. Was ist dein großes Life-Learning? Oder anders gefragt, du bist jetzt 44 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, ja, was du gemacht hast, schon mit 16 die erste Company, Palo Alto, krasse Businesses gemacht, super Exits gemacht. Wenn du nochmal neu starten würdest, wenn du heute 20 wärst, was wäre dein Rat an dein 20-jähriges Ich?
Das ist eine sehr gute Frage. Mein Rat an mein 20-jähriges Ich ist, hab nicht so viel Schiss. Ich habe am Anfang echt Angst gehabt, verschiedene Ängste, weil ich war schon lange sehr getrieben, inhaltlich getrieben, ambitioniert und hatte am Anfang auch gewisse Versagensängste. Was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Wenn jetzt Amiando in die Brüche geht nach 2 Jahren? Und das ist auf der einen Seite ein, glaube ich, wichtiger, immer wieder Kontrollmechanismus. Auch heute frage ich mich immer wieder Fragen, auch gemeinsam mit meinen Partnern. Aber ich würde vor allem in dieser jungen Phase sagen, just do it. Ich habe auch mal just do it gemacht, aber hey, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ja, the world will move on, ja. Und du machst ja irgendwas Sinnvolles und selbst diese Scheiterfahrung ist ja auch sehr viel wert. Also ich würde mir sagen, mach dir ein bisschen weniger Gedanken und mach einfach noch mehr von dem, was du eh schon machst.
Wow, tolles Schlusswort, Felix. Vielen, vielen Dank für diese spannende Reise durch die ganze Startup-Founder-Welt. Also sensationell. Vielen, vielen Dank.
Du, vielen Dank dir und freue mich, dich dann bei Bits & Bracelets zu sehen.
Wir sehen uns auf jeden Fall bei Bits & Bracelets und Shoutout an die Tomorrow Community. Ihr müsst kommen, das ist echt super spannend. Netzwerken kann man da perfekt und ja, it's all about networking. Felix, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family, für deine Company, für die 200 Startups und für alle, die zu Bits & Bracelets kommen. Und ich bin gespannt, wen ihr dieses Jahr on stage bringt.
Danke, mein Lieber. Vielen Dank.
Tomorrow, der Business & Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt. Die Tomorrow Community. See you tomorrow.